Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Die im Terrorherbst entführte ehemalige Lufthansa-Maschine Landshut soll eigentlich restauriert werden und in Friedrichshafen dann als eine Art Mahnmal ausgestellt werden. Doch um die Finanzierung dafür gibt es neuen Streit. Mehr dazu gleich bei uns. Außerdem geht es heute um Geschäfte mit Ackerboden und um Altkleider, die bei der Berliner Stadtmission zerschnippelt und neu zusammengesetzt werden. Am 18. Oktober 1977, kurz nach Mitternacht, kam die Nachricht, die die Menschen in ganz Deutschland aufatmen ließ.
0:38 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk mit einer wichtigen Nachricht. Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 86 Geiseln sind alle glücklich befreit worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums soeben in Bonn.
5 Tage lang hatten palästinensische Kämpfer die Lufthansa-Maschine Landshut mit 91 Menschen an Bord in ihrer Gewalt. Sie wollten mit der Aktion RAF-Terroristen freipressen, die im Hochsicherheitstrakt von Stuttgart-Stammheim einsaßen. Nach der Befreiung der Geiseln wurde die Landshut repariert und flog dann anschließend noch ein paar Jahre weiter ganz normal im Liniendienst der Lufthansa. Irgendwann wurde sie verkauft und landete schließlich auf dem Flugzeugfriedhof in Brasilien. Vor 2 Jahren wurde das Wrack dort von der Bundesregierung aufgekauft. Die Landshut sollte restauriert werden und anschließend dann in Friedrichshafen in direkter Nachbarschaft zum Dornier-Museum für Luft- und Raumfahrt aufgestellt werden. Ein Mahnmal, das an den Terrorherbst 1977 erinnert. Frage dazu an meinen Kollegen Thomas Wagner in Friedrichshafen. Das klang doch alles nach einem ziemlich klaren Plan für die Landshut. Warum ist das Projekt plötzlich seit dem Wochenende wieder in Frage gestellt?
Naja, es ist aus dem Grund in Frage gestellt, an dem viele Projekte scheitern, nämlich am Geld. Es gibt Streit um die Finanzierung des Ganzen. Jetzt muss man wissen, für die Überführung der Landshut damals und auch für den Bau des Umfeldes einer Art Halle, wo die Landshut dann hineingebracht werden sollte, da hat die Bundesregierung 10 Millionen Euro, das ist der Betrag, den die Bundesregierung da eingestellt hat. Aber für die laufende Finanzierung, also für die Finanzierung der laufenden Kosten des laufenden Betriebes, das sind so, ja, sagen die Fachleute zwischen 200.000 und 300.000 Euro im Jahr. Da gibt es eben keine Deckung. Da sagt nämlich die Bundesregierung, da ist sozusagen die Dornier-Stiftung in der Pflicht, die auch das Dornier-Museum für Luft- und Raumfahrt betreibt. Die wiederum hat aber von Anfang an gesagt, nein, nein, das wollen wir auf keinen Fall bezahlen. Das kommt vielleicht über Eintrittsgelder hinein. Und eigentlich hat man auch gehofft, dass die Stadt Friedrichshafen, die ja über die Zeppelin-Stiftung verfügt hat, mit ins Boot geht. Das ist aber nicht passiert. Und genau über diese Finanzierung gibt es jetzt einen Streit. Und der ist so hoch eskaliert, dass uns jetzt auch der Sprecher der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien bestätigt hat, jawohl, jetzt werden alternative Standortoptionen erwogen. Das heißt, man schließt nicht mehr aus, dass diese Landshut, die hier seit 2 Jahren in einem Flugzeughangar sich befindet, dass die wieder woanders hingebracht wird.
Was sagen denn die Beteiligten, also jetzt die Dornier-Stiftung als Träger des Museums und die Stadt Friedrichshafen dazu, zu diesen Überlegungen, dass die Landshut eben an einen anderen Standort gebracht werden könnte?
Naja, alle gehen jetzt erstmal gerne auf Tauchstation. Immerhin sagte mir ein Sprecher des Dornier-Museums heute Morgen, dass man von dieser Option, die Landshut wieder aus Friedrichshafen wegzubringen, eigentlich auch über die Medien erfahren habe und ist da eigentlich sehr verschnupft darüber. Im Übrigen sei es aber schon seit längerem bekannt, dass es diesen Konflikt über die Finanzierung der laufenden Kosten gäbe. Man habe von Anfang an gesagt, man könne diese laufenden Kosten nicht auch noch übernehmen. Immerhin ist dieses Dornier-Museum ein privates Museum. Und ja, die Stadt Friedrichshafen, die geht ganz auf Tauchstation und sagt, dass sie eigentlich mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun hat. Da muss man wissen, dass die Begeisterung von Anfang an dem Landshut-Projekt, ich sag's mal sehr vornehm, sehr überschaubar war, weil eigentlich hat das damals der damalige Bundesaußenminister Gabriel angestoßen in Zusammenarbeit mit David Dornier, dem Vertreter der Dornier-Stiftung. Und da hat man in Friedrichshafen eigentlich gesagt, wenn der Bundesaußenminister das bestellt, dann müssen wir es nicht bezahlen und war von Anfang an eigentlich sehr zurückhaltend. Da kam auch immer wieder die Argumentation, was hat eigentlich die Landshut mit Friedrichshafen zu tun? Warum ist dieses Flugzeug ausgerechnet hier stehen und warum sollen wir es bezahlen?
Ja, und wie geht's jetzt weiter mit dem Wrack der Landshut? Weiß man da schon irgendwas dazu?
Naja, man fragt sich hier vor Ort ein bisschen, wie das einzuordnen ist. Also diese Aussage, dass jetzt durchaus alternative Standortoptionen in Erwägung gezogen werden. Ist das vielleicht so eine Art Schubser gegen die Stadt, wo man sagt, ja, überlegt vielleicht doch nochmal, dass diese Landshut, die ja vielleicht auch als Besuchermagnet attraktiv wäre, dass sie vielleicht doch noch hier ausgestellt werde. Vielleicht wäre es doch noch möglich, sich diese 300.000 Euro zu überlegen und die bereitzustellen pro Jahr. Was für die Stadt eben über diese Zeppelin-Stiftung eigentlich auch kein großes Problem wäre. Das ist das eine. Zum anderen gibt es tatsächlich andere Standortvarianten. Als die Landshut überführt worden ist, da hat zum Beispiel die Stadt Flensburg ihren Hut in den Ring geworfen und gesagt, bei uns wäre genug Raum, bei uns wäre auch genug Unterstützung und genug Geld. Flensburg ist dann aber sozusagen unterlegen vor dem Standort Friedrichshafen. Naja, und es gibt auch noch einen zweiten Vorschlag, nämlich Stuttgart-Stammheim, der Standort des Hochsicherheitstraktes, der ja damals im Terrorherbst 1977 auch eine Rolle gespielt hat. Das
würde ja gut passen.
Ja, genau, da waren die RAF-Terroristen inhaftiert. Aber da schreibt jetzt der Sprecher der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien eigentlich erst ein bisschen skeptisch. Da sind so hohe Sicherheitsauflagen zu erfüllen, da sei man sehr, sehr skeptisch, ob man das dort entsprechend realisieren kann.
Um die Zukunft der ehemaligen Lufthansa-Maschine Landshut wird also weiter gerungen. Informationen waren das von Thomas Wagner. Danke für diese Einschätzungen nach Friedrichshafen.
Versprochen, gebrochen, Wahlversprechen und was aus ihnen geworden ist. Die Sommerreihe in Deutschland heute.
Wer in den großen Städten wohnt, der weiß es längst. Die Preise für Immobilien, die steigen immer mehr. Aber auch im ländlichen Raum, jenseits der Speckgürtel, um die Großstädte gibt es ähnliche Probleme. Allerdings dort gar nicht so sehr mit dem Wohnraum, der ist nicht so sehr begehrt, sondern die Ackerflächen. Konzerne und Investoren kaufen hier im großen Stil Ackerflächen auf. Und die Preise für landwirtschaftlich genutzte Flächen steigen und steigen. Das Land Sachsen-Anhalt will dem eigentlich Einhalt gebieten, damit auch kleinere Bauern eine Chance haben. Doch das seit Jahren versprochene Agrarstrukturgesetz kommt und kommt nicht. Christoph Richter berichtet.
Weit ziehen sich Wiesenfelder und Äcker durch die sanft hügelige Börde. Darüber viel blauer Himmel. Hier, eine knappe Autostunde westlich von Magdeburg, lebt Bauer Jochen Detmar. Auf seinem Hof in Belsdorf bei Flechtingen, nahe der früheren innerdeutschen Grenze, hält er neben Gänsen und Hühnern das vom Aussterben bedrohte bunte Bentheimer Landschwein und bewirtschaftet 60 Hektar.
20 Hektar davon sind Acker und 40 Hektar Grünland. Da machen wir, was wir hier sehen, Heu für Pferdebetriebe. Das ist momentan bei der Futterknappheit ein gefragtes Produkt.
Wenn er mehr Land haben wollte, müsste sich Detmar mächtig verschulden. Denn in Sachsen-Anhalt muss ein Landwirt für ländlichen Boden inzwischen tief in die Tasche greifen. Es werden inzwischen Preise von bis zu 100.000 Euro pro Hektar verlangt. Preise, die Landwirte niemals erwirtschaften, geschweige denn bezahlen können.
Wenn Sie von der Großmutter ein gutes Erbe haben, dann würde das auch unter diesen Rahmenbedingungen gehen.
Detmar lacht. Über uns kreisen die Geier, sagt der Präsident des Bauernbunds in Sachsen-Anhalt. Und Sachsen-Anhalt sei ein Brennpunkt der Bodenauseinandersetzung. Für den Anstieg der Bodenpreise sind insbesondere Agrarinvestoren verantwortlich, die vor allem in Ostdeutschland riesige Flächen von den ehemaligen flächenmäßig sehr großen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften aus DDR-Zeiten aufkaufen. 3000 Hektar sind da keine Seltenheit. Anschließend würden die Flächen von den Kapitalanlegern an finanzkräftige, nicht regional verankerte Agrarunternehmer verpachtet werden, erklärt Detmar. In der Folge kämen sogenannte Rucksackbauern, die das Land bewirtschaften. Die Konsequenz? Die Dörfer veröden, weil keiner mehr vor Ort wohnt und arbeitet. Detmar ist ausgebildeter Agrarwissenschaftler und empört, dass Politiker seit Jahren versprechen, etwas, wie er sagt, gegen den Landraub durch Investoren zu tun, doch passieren würde nichts. Seit nun schon fast 10 Jahren, ergänzt Detmar, die Augen blitzen.
Wir verstehen das auch nicht. Wir kritisieren auch die lange Dauer. Offensichtlich scheut sich die Regierung bzw. die regierungstragenden Fraktionen in Sachsen-Anhalt in eine öffentliche Auseinandersetzung zu dem Thema zu geben. Bloß es steht in den Koalitionsvereinbarungen, es muss auch umgesetzt werden.
Derzeit haben die sachsen-anhaltischen Landtagsabgeordneten der Regierungskoalition aus CDU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen einen Gesetzentwurf in der Schublade liegen. Wie zu hören ist, wird der Gesetzentwurf derzeit von Juristen im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rechtlich geprüft. Doch das könne dauern, hört man hinter vorgehaltener Hand. Auch Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dahlbart, Bündnis 90 Die Grünen, ist verstimmt. Auch ihr dauert es zu lange und sieht die Landtagsabgeordneten in der Pflicht, schleunigst ein Gesetz auf den Weg zu bringen.
Jeden Tag, an dem ein solches Gesetz nicht kommt, schadet unserem Land, weil an jedem Tag Flächen veräußert werden können an Investoren, die nicht aus der Landwirtschaft kommen und nicht vor Ort sind.
Nach Angaben des Bauernbunds in Sachsen-Anhalt soll mittlerweile die Hälfte der gesamten Ackerflächen des Landes im Besitz von außerlandwirtschaftlichen stillen Kapitalinvestoren sein. Dazu zählen Unternehmen wie die Günther-Zech-Stiftung in Liechtenstein. 2016 kaufte diese Flächen vom insolventen Agrarkonzern KTG und hat jetzt so viele Äcker wie kein Bauer im Land. Ein entsprechendes, allerdings nicht vorhandenes Agrarstrukturgesetz hätte das verhindern können, heißt es. Weitere Investoren sind nach Angaben des Braunschweiger Thünen-Instituts unter anderem der Brillenhersteller Fielmann, der Möbelkonzern Steinhoff, die Südzucker AG, das Dr. Oetker-Unternehmen, der Versicherer Munich Re oder das Autohaus Hercher in Leipzig. Unternehmen, die nicht nach der Natur schielen, sondern nach der Börsenberichterstattung. Ein ausgesprochener Kritiker der aktuellen Agrarstrukturen Ostdeutschlands ist Kurt Henning Klamroth, Bauer in der Harzrandgemeinde Westerhausen und Präsident des Deutschen Bauernbunds, der die freien Landwirte vertritt.
Ich sehe das so, dass hier in den neuen Ländern zurzeit die größte Landverschiebung seit der Völkerwanderung stattfindet. Die Wertschöpfung dieser landwirtschaftlichen Flächen findet sehr oft außerhalb der neuen Länder statt, in irgendwelchen anonymisierten Kapitalgesellschaften.
Letztlich gehe es darum, mit einem Gesetz die Agrarstruktur vor weiteren Verwerfungen zu sichern, sagt Bauer Jochen Detmer und unterstreicht, es gehe um keine realsozialistische Lenkung des Bodenmarktes, sondern man wolle die bäuerlichen Strukturen sichern. Agrarinvestoren und Kapitalanlegern, die keinen Bezug zur Landwirtschaft hätten, soll der Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen schlicht erschwert werden, indem der Kauf beispielsweise durch eine unabhängige Stelle genehmigt werden müsse, so der Vorschlag des Bauernbunds in Sachsen-Anhalt.
Wir wollen darüber mitbestimmen, wer ist der Bewirtschafter, wer ist unser Nachbar? Und ich glaube, hier muss man auch die Marktwirtschaft an der Stelle regulieren.
Doch wann das Agrarstrukturgesetz kommt, keiner weiß es. Schon in der letzten Legislaturperiode wurde es den sachsen-anhaltischen Bauern versprochen und es kam nicht. Ob jetzt das Gesetz kommt, selbst die Abgeordneten der regierungstragenden Parteien sind sich nicht sicher. Wohl auch ein Grund, warum sich dort niemand zu diesem Thema äußern will.
Das versprochene Agrarstrukturgesetz gegen Landgrabbing in Sachsen-Anhalt kommt nicht voran. Das war der Beitrag von Christoph Richter in unserer kleinen Sommerserie zu Wahlversprechen. Rund 1 Million Tonnen Altkleider werden in Deutschland Jahr für Jahr eingesammelt. Vieles davon ist noch brauchbar. Manchmal sind auch Marken- oder gar Designerklamotten darunter. Doch vieles ist auch kaputt, verschlissen oder aus anderen Gründen unbrauchbar. In einer Werkstatt der Berliner Stadtmission werden solche Textilien jetzt weiterverarbeitet. Upcycling nennt sich dann das Ganze. Daniela Siebert hat den sogenannten Textilhafen besucht.
Ganz langsam und akribisch schneidet Paulina ein T-Shirt auseinander. Die Frau aus der Dominikanischen Republik sitzt in einer Kellerwerkstatt der Berliner Stadtmission unweit vom Hauptbahnhof. Sie spricht nur wenig Deutsch.
Ich schneide diese alte T-Shirt, ja, für die alte Hose. Ich mache nur diese Helfen.
Am Anfang war es nicht so leicht, jetzt gehe es, sagt sie. denn sie hat inzwischen schon viele T-Shirts auseinandergeschnitten, die vorher Berliner Bürger als Kleiderspende abgegeben hatten. Mit Hilfe einer Pappschablone und Kreide zeichnet Paulina die Linien an, wo sie entlangschneiden will. Denn aus diesen T-Shirts sollen Boxershorts werden. Manches Damendress wird so zur Herrenwäsche. Denn die Kleiderspenden passen häufig nicht zum Bedarf, erklärt Anna Lichtwer von der Berliner Stadtmission.
Weil 80% der Spenden Damenspenden sind, aber 80-90% der Gäste in der Kleiderkammer Männer sind.
Einen Raum weiter näht eine andere Frau die T-Shirt-Teile zusammen. Mit der Reporterin sprechen will sie nicht. Sie und auch Paulina hätten schwere persönliche Schicksale hinter sich, sagt Anna Lichtwer. Das Nählabor hier diene auch ihrer Reintegration in ein normales, geordnetes Leben. In großen Wäschekörben sammeln die Frauen die fertigen Boxershorts. Alles Unikate, alle handgenäht und pfiffig. Meist haben beide Hosenbeine verschiedene Farben. Auch Bund und Mittelteil stammen oft aus verschiedenen Kleidungsstücken. Trotzdem kann sich das Ergebnis sehen lassen. Manch ein T-Shirt-Slogan kommt hier sogar nochmal ganz neu zur Geltung. Stay Curious steht jetzt etwa auf einem Boxershort-Bund. Bleibe neugierig. Was hier passiert ist Upcycling.
Also up heißt aus einem kaputten Kleidungsstück, das nicht reparierbar ist, das aufzuwerten, indem man etwas Neues daraus macht. Wenn ich zum Beispiel eine Jeans bekomme, deren Reißverschluss kaputt ist und die vielleicht im Schritt kaputt ist, dann kann ich den Reißverschluss vielleicht ersetzen, aber im Schritt diese Geschichte nicht. Aber dann kann ich, wenn die frisch gewaschen ist, den Rest der Beine für eine Bauchtasche benutzen.
Die Ideen für das Upcycling stammen von Obdachlosen, von Mitarbeitern des Nählabors und externen Designern, sagt Anna Lichtwer und präsentiert andere Produkte, die so entstanden sind. Schlüsselbänder, die man sich um den Hals hängen kann, die seidig glänzen, weil sie früher mal Krawatten waren. Oder Stoffbeutel, die vorher Bettbezüge waren. Kerzendochte mit Bibelspruch aus umfunktionierten Bettlaken. Manche dieser Produkte werden verschenkt oder gehen wie die Boxershorts in die Kleiderkammer. Ein Mitarbeiter dort berichtet über das Echo bei den Obdachlosen, die vorbeikommen.
Ja, sie sind farblich attraktiv. Es gibt auch Kunden, die sagen, ich möchte lieber eine herkömmliche Unterhose haben als eine abgecycelte. Das gibt's auch. Und nicht jeder mag das Ungewöhnliche.
Im neuen Textilhafen der Berliner Stadtmission steht auch ein großer Webstuhl, an dem andere Stoffreste aus dem Nählabor zu Teppichen zusammengefügt werden. Anna Lichtwer hat noch so einige Pläne mit den Upcycling-Produkten.
Dann wollen wir eine Manufaktur gründen, die das produziert und verkauft. Zum Beispiel an Gäste aus Berlin oder auch einfach in unseren Läden statt Plastik- oder Papiertüten. Wir sind im Gespräch mit einer Shopping-Mall, dass wir zum Beispiel so einen Workshop in der Shopping-Mall machen und dass wir diese Taschen für die Shopping-Mall produzieren.
Mit einem Ohr wird das Nählabor aber immer ganz nah bei den Bedürftigen bleiben. Vor kurzem hat ein ehemaliger Obdachloser angeregt, in die Upcycling-Unterhosen auch eine Innentasche einzunähen, damit man dort sein Bargeld verstecken könne. Auch Zelte und Umhängetaschen für Wertsachen sind als neue Upcycling-Ideen in Vorbereitung.
Ein zweites Leben für verschlissene Altkleider, das war der Beitrag von Daniela Siebert. Und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de in unserer Mediathek oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer.